Rainer, lies mal vor.
Kapitel 13. Spike Holland war sehr mit dem Vorschlag seines Redakteurs einverstanden, zu John Wood nach Windhoek zu fahren und ihn zu überreden, eine Artikelserie über Kinderfürsorge zu schreiben. Spike hatte den lebhaften Wunsch, den Mann wiederzusehen, der so außerhalb der Welt und ihrem ewigen Kampf ums Dasein stand. Er verließ London mit dem ersten Zug nach dem Festland und brachte 5 ungemütliche Stunden auf der kalten und unruhigen See zu. Er war eigentlich nicht deshalb gereist, um die Artikelserie für die Zeitung zu sichern, denn Wood hatte ihm seine Zustimmung darüber schon früher ausgedrückt. Der eigentliche Grund war die Hoffnung, noch einiges über Abel Bellamy zu erfahren. Es war merkwürdig, dass man so wenig Nachrichten über den alten Mann bekommen konnte. Spike hatte den Eindruck, dass dieser Menschenfreund ihm sehr viel hätte mitteilen können. Die Schroffheit, mit der Wood damals so plötzlich das Gesprächsthema änderte, als er Bellamys Namen erwähnte, gab ihm diese Gewissheit. Spike war froh, als er in Ostende wieder festen Boden unter den Füßen fühlte. Er musste eine halbe Stunde auf dem Bahnhofsplatz warten, bis die Bahn kam, die den Dünen entlang nach der holländischen Grenze fuhr, und er fühlte sich glücklich, als er in einem Abteil erster Klasse saß. Es regnete ziemlich heftig und ein rauer Wind fegte über den verlassenen Platz. Spike war häufig in Belgien gewesen und kannte diesen traurigen Weg gut genug, der durch die Dünen führte. Das Dörfchen Le Coq war ein öder Platz, aber Windhoek hatte das Aussehen einer Stadt, eines Seebades, das hauptsächlich im Sommer besucht wird. Es lag jetzt verlassen da, nur ein fröstelnder Polizist stand in dem gedeckten Warteraum der Bahn und sah ihm neugierig zu, als er sich gegen den starken Nordwestwind mit Mühe zu der steilen Böschung emporarbeitete, die zu der Strandpromenade führte. Der Strand war verlassen, und die Fassaden der schönen Villen waren mit Brettern verschlagen. Große Sandhaufen lagen über der vernachlässigten Strandpromenade. Es war gerade Flut und die großen Wogen der stürmischen See brandeten heftig gegen die Uferbefestigung, als er schnell den Weg entlang ging. Er hatte seinen Mantel bis zum Kinn zugeknöpft. Schließlich stand er vor dem Haus Nummer 94. Eine hohe Villa mit schmaler Frontseite erhob sich vor ihm. Die kleine Säulenhalle und der Eingang waren hinter einer grauen Bretterschutzwand verborgen. Nur eine Tür war sichtbar. Er klopfte, aber es meldete sich niemand. Er klopfte noch einmal, lauter. Als er es zum dritten Mal ohne Erfolg versucht hatte, ging er um das Gebäude herum, um vielleicht auf der Rückseite Einlass zu finden. Gleich nach seinem Klopfen erschien eine behäbige, ältere Frau mit einem leichten Anflug eines Schnurrbartes. Sie schaute ihn etwas unsicher an.
»Wie ist Ihr Name? Monsieur empfängt nicht«, sagte sie französisch.
»Ich werde erwartet. Ich habe mich telegrafisch angemeldet.« Die Frau wurde plötzlich freundlicher.
»Ja, ich weiß. Wollen Sie bitte mitkommen?«
Sie führte ihn eine Flucht von Treppenstufen hinauf, die nicht einmal mit einem Teppich belegt waren, und klopfte an eine Tür. Er hörte drinnen eine Stimme und sie ging vor dem Besucher hinein. Spike sah sich in einem, im Verhältnis zu seiner Länge und Höhe, schmalen Raum, dessen eine Wand mit Teppichen behängt, während die andere ganz mit Bücherregalen verstellt war. 2 silberne, elektrische Armlampen verbreiteten ein helles Licht, denn die einzige natürliche Lichtquelle war ein buntes Glasfenster hinten an der Schmalwand am anderen Ende des Raumes. John Wood saß an einem großen, mit Goldbronze beschlagenen Schreibtisch, als Spike eintrat. Er erhob sich und legte die Feder nieder.
»Sie sind trotz des bösen Wetters gekommen. Sie sind ein tapferer Mann. Nehmen Sie bitte Platz, Mr. Holland. Und bevor Sie mich fragen, will ich Ihnen schon sagen, dass ich die Artikelserie gerne schreibe, die Sie in Ihrem Telegramm erwähnten. Es ist mir sehr lieb, dass ich dadurch wieder mehr in der Öffentlichkeit bekannt werde um meine Pläne durchzusetzen, und ich mache ganz rücksichtslos für mich Reklame. Sie besprachen noch ein paar Einzelheiten über die Länge und Inhalte der Artikel, während die dicke Frau mit dem Schnurrbart Wein, Kaffee und Biskuits servierte. »Wie ruhig und friedvoll haben Sie es doch hier«, sagte Spike neiderfüllt. »Ich dachte, es wäre eine Marotte von Ihnen, im Winter in Winduin zu leben. Aber wie geeignet ist dieser Platz doch zum Schreiben?« John Wood lächelte. »Ich möchte Sie nicht mit nach oben nehmen, um Ihnen die Ruhestörer zu zeigen. Sie schlafen jetzt gerade.« »Haben Sie denn Kinder hier?« fragte Spike erstaunt. Wood nickte. 30. Drei große Säle voll. Er zeigte auf die Treppe, die zu dem oberen Teil des Gebäudes führte. »Ich habe nur die gesunden Kinder hier. Das Sanatorium liegt auf der anderen Seite der Stadt.« Sie sprachen noch eine ganze Stunde lang über kleine Kinder. Mr. Wood schien überhaupt über nichts anderes reden zu wollen. »Ich glaube, Sie wissen viel mehr über Abel Bellamy, als Sie mir sagen. Sie scheinen ihn nicht sehr zu lieben.« Mr. Wood spielte mit einer goldenen Panfigur, einer kleinen, wunderschönen Statuette, die auf seinem Schreibtisch stand. »Ich weiß genug von ihm, um ihn an den Galgen zu bringen«, sagte er, ohne den Blick zu erheben. Spike hörte verwundert zu. »Sie wissen genug, um ihn an den Galgen zu bringen?« wiederholte er. »Das ist doch wohl etwas viel gesagt.« Wood sah ihm jetzt ins Gesicht. »Mag sein, dass es gewagt ist, aber ich spreche ja im Vertrauen mit Ihnen.« Spike war gewöhnlich nicht sehr entzückt, wenn jemand ihm Mitteilungen unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit zukommen ließ, aber jetzt war er begierig, auch Nachrichten zu sammeln, die er nicht veröffentlichen durfte. »Ich habe absolut keine Beweise, aber trotzdem weiß ich genug, dass man das Urteil über ihn sprechen könnte. Ich will nicht sagen, dass man ihn nur auf meine Aussage allein hin hängen kann. Das Gesetz ist sehr vorsichtig in England, wenn die Todesstrafe in Betracht kommt.« »Sicher handelt es sich um ein Kind«, meinte Spike. »Obwohl ich nicht behaupten will, dass Sie kein Herz für Erwachsene haben oder sich nicht über die Ermordung irgendeines fetten Mannes aufregen würden, schließe ich doch aus Ihren Worten, dass ein Kind im Spiel ist.« »Ja, er hat ein Kind umgebracht. Ein Kind, an das ich mich dunkel erinnere. Ob er oder einer seiner Helfershelfer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Er hasst Kinder. Ich bin neugierig, ob Sie mein Telegramm ernst nehmen, indem ich Sie fragte, ob Bellamy sich für kleine Kinder interessiert. Es war ein grimmiger, vielleicht ein törichter Scherz. Ich sandte es Ihnen aus dem Impuls des Augenblicks heraus. Abel Bellamy würde lieber seinen letzten Dollar in die See werfen, als einem Kind auch nur mit ein paar Cent helfen.« »Können Sie mir nicht erzählen, was er getan hat? War es in Amerika?« »Ja, in Amerika vor vielen Jahren. Aber ich fürchte, dass ich schon zu viel gesagt habe. Früher oder später werde ich auch die Beweise dafür in der Hand haben. Zwei Leute arbeiten schon seit 2 Jahren in meinem Dienst, aufgrund der Angaben, die ich machen konnte. Einer lebt in London, der andere in Amerika.« »Er hatte einen bösen Streit mit dem Vormundschaftsgericht in Amerika?« »Ich weiß um die Geschichte, aber das hat nichts mit dem Fall zu tun, den ich meine. Es war auch noch eine andere Geschichte in den Staaten. In New York hätte er auch beinahe einmal einen Bürojungen umgebracht. Er warf ihn eine hohe Steintreppe hinunter. Ich kenne die öffentlichen Akten Mr. Bellamy sehr genau, aber ich bin hinter seinen geheimen Privatakten her, die ich gerne ausfindig machen möchte. Der Mann ist ein brutaler Mensch. Aber er hat sich nicht allein gegen Kinder vergangen. Einmal musste er sogar $5,000 bezahlen, nur um eine Klage beizulegen, die sein Kammerdiener gegen ihn erhob. Seit der Zeit hält er sich keinen mehr. Unser Herrgott hat merkwürdige Geschöpfe geschaffen, meinte Spike. Und der Teufel noch schlimmere, erwiderte John Wood. Sein schönes Gesicht verdüsterte sich. Er macht manche Menschen zu Tieren.
Spike stellte jetzt endlich die Frage, die er sich schon auf der ganzen Herreise überlegt hatte.
Glauben Sie, dass der grüne Bogenschütze eins seiner Opfer ist?
John Woods Stirn glättete sich.
Viele Leute glauben, sagte er etwas spöttisch, dass der grüne Bogenschütze eine Erfindung eines gewissen Zeitungskorrespondenten ist. Es wäre unhöflich, seinen Namen Ihnen gegenüber zu nennen.
Ich wäre glücklich, wenn ich der Verfasser einer Geschichte wäre, die ganz England zum Besten hielt, gestand Spike.
Aber unglücklicherweise trägt der grüne Bogenschütze selbst die Verantwortung dafür.
Nun erzählte er die Begebenheit von dem letzten Erscheinen des Bogenschützen, und John Wood fragte ihn genau nach allen Einzelheiten aus.
Wer sah denn das Gespenst, mit Ausnahme von Abel Bellamy?
Niemand. Vielleicht hat er die ganze Sache selbst ausgedacht.
Das scheint mir nicht sehr wahrscheinlich.
John Wood schüttelte den Kopf.
So raffiniert ist Bellamy nicht. Er ist ganz vertiert. Diese Vermutung können Sie ruhig fallen lassen. Der grüne Bogenschütze wird schon wirklich existieren, wenn Bellamy ihn gesehen hat.
Sein Gesicht verfinsterte sich wieder und er lehnte sich in tiefen Gedanken in seinen Stuhl zurück. Plötzlich erhob er sich, ging zu einem Geldschrank am Ende des Raumes und öffnete ihn. Einige Zeit blieb er dort stehen und als er wieder zum Schreibtisch zurückkam, hielt er etwas in der Hand. Spike hatte sich erhoben, um sich zu verabschieden. Er hatte nur wenige Stunden zur Verfügung und die Besprechung der Artikel hatte viel Zeit gekostet.
»Sehen Sie einmal dies an, Holland.«
Er zeigte ihm einen beschmutzten und verfärbten Kinderschuh aus weichem, weißen Ziegenleder.
»Eines Tages werde ich, Abel Bellamy, diesen Schuh vor einem amerikanischen Gericht zeigen, wenn man ihn nicht schon vorher überführt, und das wird für ihn ein schrecklicher Tag werden.«
In diesem Augenblick kam die alte Frau wieder in den Raum. Ein breites Lachen lag auf ihrem einfachen Gesicht und sie trug ein kleines weißes Bündel in ihren Armen.
»Monsieur, der kleine Allemand will nicht schlafen, bevor er Sie gesehen hat.«
Sie hielt ein rosiges kleines Kind mit großen leuchtenden Augen in ihren Armen, das seinen Kopf John Wood zuwandte und den kleinen nassen Mund zu einem vergnügten Gurgeln öffnete. Der Wechsel, der mit Wood vorging, war erstaunlich. Seine düstere Stimmung schien wie weggeblasen und der Frohsinn und die Freude, die ihm sonst eigen waren, zeigten sich wieder in seinen Gesichtszügen, als er die Arme ausstreckte, um das Kind zu nehmen.
»Hier ist ein Kleinod meines Schatzes, Holland, das kostbarer ist als die Millionen Bellamys.«
Er hatte seine Wange an das Gesicht des kleinen Kindes gelegt. Spike sah Tränen in seinen Augen und war überrascht. Als Spike unten am Haus vorbeiging und wieder gegen den Wind ankämpfte, wandte er sich noch einmal um. Durch das Fenster sah er, dass John Wood das kleine Kind auf die Ecke des Schreibtisches gesetzt hatte. Mit der einen Hand hielt er es fest, mit der anderen zeigte er ihm die goldene Panfigur.